Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Wir haben heute Herrn Matthias Steger zu Gast. Herr Steger ist ursprünglich aus der Finanzverwaltung. Er hat dort die zweigliedrige Ausbildung hinter sich gebracht, ist Diplom-Finanzwirt. Wollweber muss mich korrigieren, weil ich kein Diplom-Finanzwirt bin, Herr Wollweber aber wohl Diplom-Finanzwirt ist. Herr Steger hat danach Betriebswirtschaftslehre studiert, ist Diplom-Betriebswirt und seit vielen Jahren Steuerberater. Und dazu hat er sich aber, was die Berufsvertretung anbelangt, intensiv engagiert. Er war Vorstand der Steuerberaterkammer. Er ist nach wie vor Vizepräsident des Steuerberaterverbandes Berlin-Brandenburg, engagiert sich also für seinen Berufsstand über die tägliche Arbeit hinaus sehr intensiv. Und Herr Steger ist unter anderem bekannt geworden vor dem Hintergrund seiner Affinität zu Kryptowährungen, seiner Affinität zur KI. Und das sind spannende Themen, über die wir uns heute unterhalten möchten mit Herrn Steger. Aber zunächst die Frage, die wir einleitend fast allen stellen. Herr Steger, wie sind Sie überhaupt zum Steuerrecht gekommen?
Das ist tatsächlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe eigentlich Programmierer gelernt im Großrechenzentrum. Und meine Facharbeiterhausarbeit, da hatten wir als Aufgabe, ein Lohnabrechnungsprogramm zu erstellen. Und so waren meine ersten Berührungspunkte mit 17 Jahren dann mit dem Thema Steuern. Und dann war es, da die Programmierzunft damals gerade das Problem eines Überlaufs hatte, habe ich dann gesagt, dann fange ich gleich in der Finanzverwaltung an, weil ein guter Freund mir gesagt hat, dann kannst du später auch Steuerberater werden. Also wenn man so will, ist mir das in die Wiege gelegt worden, noch bevor ich beim Finanzamt angefangen habe, dass ich da auch wieder aufhöre.
Das Thema Programmierer ist ja insofern interessant, als Sie ja eine große Affinität zu allem haben, was digital ist. Also wenn man mal stöbert, sieht man insbesondere, dass Sie auch den Text-Tobi AI in die Welt oder mit in die Welt gerufen haben. Was ist das? Was kann Text-Tobi?
Also die Idee von Text-Tobi AI ist, dass man für mittelständische und kleine Steuerberater eine Lösung hat, wo sie selber als Spezialist oder für ihre eigene Kanzlei eben Lösungen anbieten können. Also eine KI, die Steuerfragen 24/7 löst und die aber nicht zu 100% auf diese ganzen Quellen von ChatGPT zurückgreift, sondern wo ich mit ganz wenig Aufwand eigene Texte reinbringen kann und auch ganz schnell trainieren kann. Also es ist flexibel, ein sehr flexibles Tool, ein sehr kleines Tool, was man mit relativ wenig Bordmitteln installieren kann. Und ob Text-Tobi AI dann irgendwann auch mehr kann als Krypto und Steuern, werden wir dann sehen. Da müssen aber dann Kollegen, ich sage mal, ob jetzt Kollegen aus dem Steuerstrafrecht dann was dazu schreiben oder Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, das werden wir dann alles in den nächsten Jahren sehen. Wir wollten erst mal zeigen, dass es geht. Das hatten wir damals mit Stefan Groß, hatten wir schon mal Krypto-KI gemeinsam auf dem Tax-Hackathon in Frankfurt probiert. Und Text-Tobi ist dann, wenn man so will, eine Weiterentwicklung gewesen, wo man gesagt hat, jetzt machen wir das Ding marktreif. Und da sind wir jetzt so auf drei Viertel des Weges, würde ich sagen.
Was ich ja dann auch ganz spannend an Ihrer Vita finde, ist, Sie haben ja maßgeblich mitgewirkt als Vorstand in der Kammer, jetzt seit einigen Jahren auch im Vorstand des Verbandes. Wenn ich jetzt ein ganz junger Steuerberater bin, vielleicht 2, 3 Jahre meinen Abschluss habe oder gerade dieses Jahr fertig werde, was ist eigentlich das Argument, in einem Verband Mitglied zu sein, der ja freiwillig ist? Ist es nur, dass ich irgendwelche Rabattpakete in Anspruch nehmen kann? Oder was ist der Mehrwert? Was ist das flammende Plädoyer sozusagen, um in einem solchen Verband Mitglied zu sein?
Also in unserem Verband Berlin-Brandenburg kann ich ja immer nur sagen, aber ich sehe es auf dem Bundesverband, wenn ich mit Thorsten Lüth rede, sehe ich das gleiche Feuer, was in vielen anderen auch ist. Es ist das Verändern können. Also ich glaube nicht, dass ich es geschafft hätte, Stellungnahmen zu BMF schreiben, einfach mal so zu schreiben, weil ich Matthias Steger bin. Ich denke, dass man es nicht schaffen würde, seine Meinung zum Beispiel im Bundestag oder auch an anderen Stellen kundtun zu können. Das heißt, das eine ist der Hintergrund. Da muss man sonst, sage ich mal, schon sehr, sehr guten Ruf haben und meistens einen Professorentitel, um im Ministerium mal reden zu dürfen. Und der andere Punkt ist halt die Gemeinschaft. Also was ich immer wieder feststelle, auf Verbandsebene, man arbeitet auf Augenhöhe miteinander. Und bei uns ist noch die Besonderheit in Berlin-Brandenburg, da komme ich ja ursprünglich, sage ich mal, aus dem Verband her, ist, wir haben einen Steuerrechtsfachausschuss, wo Mitglieder auch Fragen stellen können, die wir bis zu einer halben Stunde sozusagen kostenlos unterstützen. Und das hat mich halt unheimlich, sag ich mal, persönlich begeistert davon. Und ich finde, im Land Brandenburg, wir sind ein Flächenbundesland, braucht es auch eine starke Vertretung. Und da ich ja aus der Finanzverwaltung kam, fand ich es irgendwie ziemlich gut, dass man halt auf Augenhöhe mit Vorsteher und allen anderen auch reden kann. Wir besuchen Vorsteher regelmäßig. Das sind Sachen, die man sonst als Steuerberater auch nicht macht. Also mit Regionalgruppen, allen Beratern vor Ort, gehen wir zu Vorstehern und reden mit denen über unsere Probleme, machen Klimagespräche. Das sind halt alles Innovationen, die uns im Berufsstand voranbringen und auch, sage ich mal, am Zahn der Zeit halten, dass wir aus dem Elfenbeinturm auch rauskommen. Finanzverwaltung und wir natürlich selber auch.
Haben Sie da eine Erfolgskontrolle? Spüren Sie da, jetzt haben wir mit Vorsteher XY gesprochen oder auch mit mehreren Vorstehern im BRIT Berlin-Brandenburg, haben da gewisse Problemthemen, die sich so im täglichen Doing ergeben, also seit Monaten oder auch schon seit ein, zwei Jahren ist es ja so, dass Finanzbeamte immer schwieriger zu erreichen sind, dass die Kommunikationswege mit den Finanzämtern immer schwieriger werden. Spüren Sie, dass wenn Sie dort Probleme angebracht haben, dass sich tatsächlich auch etwas verändert?
Ja, aber nicht an der Stelle jetzt. Also wir haben einmal das Thema zentrale Ebenen. Das heißt, es gibt einmal die Bundeslands- oder Bundesebene. Da werden wir relativ wenig erreichen mit dem Vorsteher. Aber zum Beispiel die Frage, ob man eine sonstige Nachricht schicken soll, ob man, wenn man im Einspruchsschreiben noch was schreibt, also nachreichen will, ob man da nochmal einen Einspruch einreicht. Oder zum Thema, ob man zum Beispiel sich mal abstimmt in der Betriebsprüfungsstelle, ob man jetzt 10 oder 20 oder nur eine Prüfungsanordnung an ein Steuerbüro gleichzeitig schickt. Da haben wir tatsächlich messbare Erfolge. Also auch bei der telefonischen Erreichbarkeit unter uns, da würde ich sagen, textobi.ai wäre die Lösung für die Finanzverwaltung, dass man wenigstens eine Antwort kriegt. Die taugt dann zwar vielleicht nichts, weil sie nicht auf den Fall bezogen ist, aber dann hat man wenigstens jemanden, der reagiert. In Berlin ist es noch schlimmer als in Brandenburg. Und worum wir zum Beispiel gerade bei uns verhandeln, ist, dass wir halt eine sogenannte direkte Durchwahl kriegen für Steuerberater, weil wir sagen, wir wissen, wen wir sprechen wollen. Wir müssen nicht über die Zentrale gehen. Wir müssen auch nicht über so einen Sachbearbeiter gehen. Wir wollen genau im Fall reden. Das sind die Sachen, wo wir verhandeln und wo wir gute Erfolge bisher auch sehen.
Sie hatten eben einen zweiten Aspekt genannt und den finde ich ganz interessant, dass Sie sagten, ja, ich schätze auch dieses Gemeinschaftsgefühl in einem Verband. Warum schaffen es die Verbände? Ich nehme das bei den Steuerberaterverbänden auch so wahr. Wir tragen ja sehr viel vor im Rahmen der Fortbildungsangebote, die die Steuerberaterverbände für ihre Mitglieder machen. Und da nehme ich das in der Tat auch so wahr, dass da ein gewisses Gemeinschaftsgefühl tatsächlich vorherrscht. Warum schafft das ein Verband und warum schafft das eine Kammer nicht? Da nehme ich das nämlich nicht so wahr.
Im Verband sind wir alle freiwillig, weil wir etwas erreichen wollen. In der Kammer ist das nicht so. Und eine Sache ist, als Verband, man kann es immer so salopp sagen, als Verband, da machen wir das, was wir für den Berufsstand wollen. Die Kammer macht das, was wir als Berufsstand machen müssen. Also es gibt Kammern, die sich da auch mehr engagieren, da ist es vielleicht anders. Aber in der Regel hat ja die Kammer Berufsaufsicht und Eingriffsrechte, also Rügen und alles Mögliche. Aber die positiven Sachen, die sind halt eher in der Verbandsarbeit zu finden als in der Kammerarbeit. Da muss man schon sehr viel Fantasie haben, um im Beitragsbescheid jetzt viel Lust zu spüren. Oder wenn man als Berufsausübungsgemeinschaft plötzlich für 200 Rechtsanwälte plötzlich eine Anmeldung machen muss. Also da würde mir sicherlich der Spaß schnell verloren gehen.
Das finde ich ja auch sehr besonders, also vor allen Dingen bei den Steuerberaterverbänden, aber eben auch überwiegend bei den Anwälten, dass da Personen zusammenfinden, die ja formal eigentlich in unmittelbarem Konkurrenzkampf oder in der Konkurrenz stehen, ja sich dann häufig in den lokalen Verbänden oder regionalen Verbänden zusammenfinden und genau das Gegenteil stattfindet. Nämlich, dass man sehr kollegial und wirklich verbindlich miteinander zusammenwirkt. Das ist schon was Besonderes, was eben gerade diese Verbandskultur auszeichnet. Vielleicht darf ich hier allerdings einen kurzen Themenswitch machen. Wir zwei haben uns ja insbesondere auch über das Thema Krypto kennengelernt. Sie sind ein ausgewiesener Experte. Und vielleicht mal eine Frage vorab. Wissen Sie eigentlich noch, wann Sie das erste Mal von Krypto gehört haben oder sich damit erstmalig auseinandergesetzt haben? Was haben Sie damals gedacht? Sind die alle verrückt oder fanden Sie das sofort super reizvoll?
Also für mich ist es so, ich habe es erst relativ spät gemerkt, nämlich in 2016, also da, wo die in Anführungszeichen Sturm- und Drangphase von manchen schon endete, also wo es so kurz war vor dem ersten großen Bullrun. Also 15 war ein kleiner, der ging komplett an mir vorbei. Und 16 hatte ich dann die ersten Berührungen tatsächlich durch Familie und gar nicht durch Mandanten und habe dann eben Bitcoin kennengelernt, habe meine ersten eigenen Wallets damals auf dem Smartphone noch so kennengelernt und Bitcoin.de ausprobiert. Und dass das mal so ein Riesending werden würde, hätte ich nie gedacht, gebe ich ehrlich zu. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir 100.000 Euro bei Bitcoin sehen, auch wenn viele andere wahrscheinlich jetzt über mich schimpfen werden. Und dass das mal mein Kernthema wird, was ich also von 360 Tagen im Jahr an über 200 Tagen täglich im Büro mache, dass wir auch in dem Bereich strafbefreiende Selbstanzeigen halt sehr aktiv sein müssten. Ich sage so als ehemaliger Finanzbeamter, dass 80% meiner Neukunden Steuerhinterzieher sind, können Sie sich glauben, das war jetzt nicht so unbedingt der Plan. Aber wir haben tatsächlich eben fast alle aus dem Strafverfahren da auch raushalten können, brauchten sie also nicht. Das hätte ich nie gedacht. Und das ist, sage ich mal, der Verband hatte mich damals auch gefragt, ob ich dazu Seminare gebe. Und so ist ja dann die ganze Story eigentlich erst geworden. Ich bin sehr positiv überrascht, dass mein Leben durch Krypto so geprägt wurde. Sehen wir es mir so. Aber Langeweile hätte ich auch nicht gehabt, wenn es das nicht gegeben hätte. Das gebe ich auch zu.
Jetzt haben Sie eben gesagt, ich hätte nie gedacht, dass sich meine Praxis oder meine Beratungstätigkeit so entwickelt, dass 80% der Neumandanten Steuerhinterzieher sind. Sie sind es ja Gott sei Dank nicht, sondern eher mit dem Vorwurf der Steuerhinterziehung seitens der Finanzverwaltung vielleicht konfrontiert, aber in der Regel, insbesondere für die Anfangsjahre, ja dann normalerweise steuerrecht, strafrechtlich nicht sanktioniert, weil man das ja auch erstmal realisieren muss und der Bundesfinanzhof ja auch erstmal entscheiden musste, was ist das denn überhaupt? Ist das ein Wirtschaftsgut oder sind das sonstige Einkünfte aus Kapitalvermögen? Da musste ja dann auch erstmal Klarheit reingebracht werden, die jetzt reingebracht worden ist. Aber um daran anzuknüpfen, was sind denn so im täglichen Doing die größten Schwierigkeiten und warum wird Krypto noch immer nicht korrekt erklärt? Es ist ja noch breitflächig so, dass die Verarbeitung von Kryptohandel in den Steuererklärungen nicht zutreffend den Eingang findet. Woran liegt das?
Das erste ist natürlich Komplexität. Also das muss man mal neidlos sagen. Ich kenne kein Geschäftsfeld, was ich jemals betreut habe, was so komplex ist. Also dagegen war meine Arbeit als Betriebsprüfer oft einfach gegen das, was wir heute machen. Das heißt, wir haben das Kernproblem ist, dass jemand sagt, ich habe es mal irgendwann nicht erklärt und heute kriege ich die Daten nicht mehr zusammen. Ich habe irgendwie ein Problem, ich traue mich nicht, das dem Finanzamt zu sagen, dann wäre ich am Schluss noch bestraft. Und deshalb machen viele dann die Hände über den Kopf und halten sich die Ohren zu und versuchen nicht weiterzukommen. Durch die DAC-8-Verordnung ändert sich das sowieso demnächst, sage ich mal, schlagartig. Also ich wünsche Ihnen ganz viele tolle neue Mandate im Jahr 2026, wenn die DAC-8-Verordnung dann heerscharenweise die Kryptoanleger, die dachten, dass sie durchkommen, dann zu den Anwälten treibt. Aber der entscheidende Punkt ist halt die Komplexität, also sprich Reporting-Tool, dann die Bilanzen, die Screenshots, die zum 31.12. vergessen wurden und alles, was dazugehört, macht es halt unheimlich schwierig, weil man eben nicht einfach nur Erträgnisbescheinigung einreicht beim Finanzamt, sondern dass man eben irgendwelche Reports deklarieren muss für Sachen, wo man was bekommen hat, was man vielleicht gar nicht selber nachvollziehen kann.
Und warum reicht da nicht ganz einfach, so ja das Vorurteil von vielen, warum reicht da nicht ganz einfach das Reporting der Plattform? Dass man das ganz einfach an die Steuererklärung hinten dran heftet und dann geht's ab zum Finanzamt.
Sieht ja auch schön offiziell aus. Ne? Da stehen ja tolle Fachbegriffe drin. Was ist daran falsch, ne? Oder wo ist das Risiko?
Das Erste ist, dass die wenigsten nur bei einer Plattform registriert sind. Das muss man einfach mal sagen. Die wenigsten sind nur bei einer Plattform registriert. Wer zum Beispiel nur bei Bison ist und ausschließlich bei Bison von der Börse Stuttgart handelt, glaube ich, hat eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass er mit so einem White-Label-Produkt durchkommt und das an seine Steuererklärung ranheften kann und wahrscheinlich auch das richtige Ergebnis hat. Aber was wir einfach sehen, wenn ich jetzt mit Cointracking oder was auch immer arbeite, alleine das Falschlabeln oder Falschauslesen von Transaktionen aus der Blockchain, geschweige denn von Börsen nicht gelieferte Daten oder unvollständig gelieferte Daten, das ist das, was die Sache so komplex macht. Und jeder Transfer von einer Börse zur anderen bringt halt die Komplexität nach oben, weil ich die Anschaffungskosten, das Anschaffungsdatum irgendwie mit übertragen muss. Manche versuchen es dann mit einer Excel-Liste und dann ist die Frage, dass ich auch gar nicht weiß, welches Verfahren muss ich denn anwenden, weil im BMF-Schreiben habe ich Average Cost, Einzelzuordnung oder FIFO-Verfahren. Und dann fängt es schon mal an, welches Verfahren kriege ich denn mit Excel überhaupt noch hin? Also kriege ich einen Average Cost mit Excel hin? Wahrscheinlich schon. Kriege ich ein FIFO- oder LIFO-Verfahren mit Excel hin? Boah, ich glaube, das wird dann schon eine Herausforderung. Das überfordert die Leute unheimlich.
Ja, jetzt sind wir ja schon unheimlich dicht bei den Themen, die sich im absoluten Schwerpunkt ihrer Tätigkeit bewegen. Und ich darf Sie aber nochmal, lieber Herr Steger, fragen, wie wir das eigentlich immer machen mit unseren Gästen. Haben Sie uns eigentlich ein Fundstück der Woche mitgebracht? Und wenn ja, was ist das?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Also mein Fundstück der Woche sind die Prüfungsanordnungen bei Privatpersonen, die Krypto zum Beispiel im 20 Jahr 17 nicht erklärt haben, nach § 193 Absatz 2 Abgabenordnung. Also Prüfungsanordnungen bei Privatpersonen, die eigentlich nur Einkünfte-Millionäre betreffen. Also über 500.000 Euro Einkommen kenne ich sowas, als ich früher Prüfer war. Sowas habe ich selber auch mal geprüft. Aber dass jemand, der vielleicht gar kein Einkommen hatte in dem Jahr, also nichts zu versteuern hätte, auch nichts angegeben hat zu Recht, dass der eine Prüfungsanordnung kriegt, ist für mich so ein Fundstück der Woche, weil es ist ein Novum. Das kenne ich aus keinem anderen Rechtsgebiet des Steuerrechts, aus keinem anderen Bereich, dass sowas passiert und vor allem ohne Einleitung eines Strafverfahrens. Also deshalb, das fand ich sehr spannend.
Schichten wir es mal ein bisschen ab. Erklären Sie vielleicht unseren Hörern so zwei, drei Fragen. Was steht denn dann da drin? Was wird da abgefragt?
Normalerweise sind es so bis zu 10 Fragen, die in der Prüfungsanordnung noch drinstehen. Die Prüfung findet üblicherweise an der Amtsstelle statt, also man muss nicht Angst haben, dass sie nach Hause kommen. Und dann soll man zum Beispiel die Bestandsnachweise vorlegen. Also die Finanzverwaltung geht davon aus, dass jeder Bürger am 31.12. nicht Silvester feiert, sondern seine Kontostände auf den Kryptobörsen fotografiert. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass man jede E-Mail, wo man mal was gekauft hat oder verkauft hat, aufgehoben hat. Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass jeder Kryptoanwender noch weiß, wann er das erste Mal bei einer Kryptobörse registriert wurde. Das mal so als Worst-Case-Szenario nicht, sondern als Regelabfrage. Und das, ich wüsste es tatsächlich bei mir nicht. Also ich weiß nicht, wann ich Welches Wallet zum ersten Mal eröffnet habe. Ich habe natürlich alle Daten damals gesichert, weil ich ja Steuerberater bin und da anders bin. Aber als Privatperson, ich weiß nicht, ob ich jedes Wallet, was vielleicht auf meinem Handy mal war und dann gecrasht ist, gesichert hätte. Ich weiß es nicht, glaube nicht.
Jetzt haben Sie etwas gesagt, worauf ich schon seit Jahren rumreite, denn Sie haben den 31.12. und die Silvesterfeier erwähnt. Unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten ist das ja ein absoluter Trauertag, nicht? Wenn man auf der Silvesterparty dann anstößt um 24 Uhr und sagt, jetzt ist gerade deine Einkommensteuer entstanden, dann kippt die Stimmung ein wenig und Sie setzen noch einen oben drauf. Hast du denn jetzt gerade auch den Screenshot von deiner Kryptobörse gemacht, ja oder nein? Aber Spaß beiseite, das ist ja jetzt die Abschichtung. Was ist dann zu tun, wenn ein solches Schreiben ins Haus flattert?
Ich denke, verfahrensrechtlich empfehle ich jedem, dass er Einspruch gegen eine solche Prüfungsanordnung einlegt. Und entweder kann er dann selber begründen und sagt, ich halte die für unberechtigt, sie ist auch gar nicht ausreichend begründet, was in der Regel stimmt. Aber wichtig ist, dass man in der Einspruchsfrist die Prüfungsanordnung angreift, weil sonst verliert man sehr, sehr viele verfahrensrechtlichen Möglichkeiten. Also sprich, die Prüfungsanordnung muss zwingend angegriffen werden. Ansonsten hat der Bundesfinanzhof gesagt, kann man später sich nicht wehren, zum Beispiel, weil man die Unterlagen nicht vorlegen kann oder was auch immer. Also Verwertungsverbote hängen da hinten dran, da hängt die strafbefreiende Selbstanzeige dran. Also die Prüfungsanordnung muss angegriffen werden und man muss sie idealerweise wegkriegen.
Und was ist das Zweite? Also wir kennen diese Schreiben ja auch. Was ist das Zweite, was parallel auf den Weg gebracht werden muss? Damit unsere Hörer da auch realisieren, einmal verfahrensrechtlich, klar, sollte man nichts aus der Hand geben an Chancen, aber was muss parallel jetzt passieren?
Ich würde sofort meine Einkünfte nachdeklarieren, wenn ich sie vergessen habe.
Und zwar so schnell wie möglich. Auch im Berichtigungsverbund, ne? Also je nachdem, wie weit man zurückgeht, 10 Jahre ist es normalerweise noch nicht, die Anlagehistorie in Krypto. Aber ne, Berichtigungsverbund heißt ja bis zu 13 Jahre. Genau den Fall, den Sie mitgebracht haben, der ist natürlich super spannend. Denn die Frage ist natürlich, ob durch eine solche rechtswidrige Prüfungsanordnung ein Sperrgrund für die Abgabe der Selbstanzeige nach 371 AO generiert wird. Was wir in der Abwehrberatung sagen, ist natürlich klar. Das kann nicht sein, sozusagen, wenn hier offensichtlich rechtswidrig eine solche Prüfungsanordnung auf den Weg gebracht wird. Weil zum einen das Übersteigen der 500.000 Euro Einkunftsgrenze überhaupt nicht nahe liegt und zum anderen bei einem Anfangsverdacht eben eigentlich das Strafverfahren ja zum Schutz vor allen Dingen des Mandanten, des Steuerpflichtigen eingeleitet werden muss und stattdessen eben jetzt hier mit der Prüfungsanordnung agiert wird, dass man hier dann eben Argumente hat, diese Selbstanzeige, die man noch schnell, genau wie Sie anregen, auf den Weg bringt in der Regel, dann eben auch mit der Wirksamkeit verteidigen kann. Eine Frage: Wie ist denn da Ihr, also wir haben ja auch solche Fälle, auch einige, wie ist da Ihr Erfahrungsschatz, woher kommt der Ermittlungsanlass? Sind das die Sammelauskünfte, von welchen Plattformen, wie sehen Sie das, wie nehmen Sie das wahr?
Also bei uns sind es ausschließlich die Sammelauskünfte im Moment, also sprich Bitcoin.de Anleger der Jahre 15 bis 17. Aber wir haben auch bei Kraken entsprechend oder Quaken entsprechende Befunde. Und bei Coinbase gibt es die, soweit ich weiß, auch. Das ist nur nicht bei uns im Büro.
Die spannende Frage ist ja, die dann mit der Finanzverwaltung ausdiskutiert werden muss, ist ein Sperrgrund vorhanden für eine Selbstanzeige, wenn man so weit geht? Wir versuchen das dann natürlich erstmal als Berichtigungserklärung zu deklarieren, weil eben daran auch hängt, was gibt es für Zinsfolgen und so weiter und so weiter. Deswegen ist ja in dem Moment auch Eile gefragt. Also wenn das Schreiben ins Haus kommt, dann muss der Sachverhalt aufbereitet werden unter Zuhilfenahme der Reports. Aber es reicht eben nicht ganz einfach, das hatten wir eben schon, die Reports ans Finanzamt zu schicken, sondern das muss dann eine Berichtigungserklärung sein, die Selbstanzeige fähig ist, was, glaube ich, in der Praxis von vielen Steuerpflichtigen völlig unterschätzt wird, dass sie sagen, ja, unterm Strich, also wenn ich jetzt mal seit 2017 gucke, ich habe doch nichts damit verdient. Und da ist es immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, ob insgesamt etwas verdient wurde oder nicht verdient wurde, das ist völlig irrelevant. Es kommt auf das einzelne Jahr an. Und das ist, glaube ich, so in der Praxis noch nicht durchgedrungen, dass die kryptoaffinen Anleger realisieren, was jetzt in den letzten 8 Jahren für mich dabei rausgesprungen ist, hat ja keine Relevanz wirtschaftlich betrachtet. Insofern können die Konsequenzen nicht irgendwie ernsthaft sein, wenn ich das jetzt ganz einfach den Kopf in den Sand stecke und meine Beraterin, meinen Berater da nicht auf den Weg schicke, das zu ermitteln und den Sachverhalt der Finanzverwaltung offenzulegen. Ist das auch Ihre Wahrnehmung, dass das bei den Anlegern vielfach so gesehen wird?
Es ist meistens der erste Satz, den ich höre am Telefon. Ich habe doch in der ganzen Zeit unterm Strich vielleicht 1.000 Euro oder Gewinn oder Verlust gemacht. Da kann ja jetzt auch nichts Schlimmes passieren. Und gerade das Jahr 2017, was ja geprüft werden soll, ist typischerweise das schlimme Jahr, weil bei dem ersten Bullrun von Bitcoin, der größer war, mit dem Zusammenbruch danach, also wo wir dann, sag ich mal, 2 Bärenjahre hatten, da war es ja so, dass viele gar nicht verkauft haben. Also sprich, die haben zwar alles verloren, aber gar keine Verluste aufgebaut, die man auch über Verlustrückträge überhaupt geltend machen könnte. Also sprich, wir haben da wirklich ja viele, die schockgefroren waren. Und insofern haben wir da tatsächlich Einkommensteuern, die in erheblicher Höhe mit gegebenenfalls erheblichen Hinterziehungszinsen auch anfallen. Da sind wir jetzt mittlerweile, glaube ich, bei fast 60% Zinsen. Das ist schmerzhaft. Und eine Sache, die ich vielleicht da noch erwähnen will, ist bei der strafbefreienden Selbstanzeige ist vielen auch nicht klar, dass man selten ja strafbefreiende Selbstanzeige schreibt. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Haus ist, aber ich verwende das Wort nur sehr ungern. Aber was wir immer machen, ist, dass wir sagen, wir gehen natürlich so hoch wie notwendig ran, damit wir alle Unsicherheiten, die sich aus fehlenden Börsen, fehlenden Daten ergeben. Und da kommen dann viel schlimmere Zahlen ja nochmal raus.
Ja, das ist auch das, was die Finanzbeamtinnen und Finanzbeamten dann aufschreckt, wobei die natürlich diese Praxis auch kennen. Also zunächst mal, wir benutzen im Rahmen der Offenlegung des Sachverhalts das Wort Selbstanzeige überhaupt nicht, sondern das ist für uns immer eine Berichtigungserklärung ohne den Geruch jeglicher strafrechtlicher Implikation. Aber das ist völlig zutreffend, dass man, wenn man keine validen Zahlen für jedes einzelne Jahr hat, und Sie hatten eben schon gesagt, für zurückliegende Jahre ist es dann auch schwierig, vollständige Angaben von den Plattformen zu erhalten, vollständige Angaben von den Mandantinnen und Mandanten zu erhalten. Wenn man die nicht hat, dann muss man sehr hoch schätzen, weil man in jedem einzelnen Jahr hoch genug sein muss. Da reicht eben nicht das Gefühl, wie wir eben schon erwähnt haben, der Mandantinnen und Mandanten, ja insgesamt ist da nicht viel rausgekommen. Das ist in der Tat eine völlige Fehlvorstellung in der Praxis, die dann auch, glaube ich, bei vielen Beraterinnen und Beratern nicht ausreichende Sensibilität hervorruft, dass man das von Beginn an wirklich ernst nehmen muss. Es kann das eine oder es können 2 dicke Jahre da drin stecken und wenn man dann nicht wirklich den Sachverhalt aufbereitet und der Finanzverwaltung präsentiert, dann wird es nicht nur steuerlich teuer, sondern dann kann es eben auch steuerstrafrechtlich teuer werden. Ich habe noch mal eine Frage, Herr Steger, abseits dessen, was wir bis jetzt besprochen haben, in Ihrer Vita steht auch Gutachter am Landgericht Frankfurt-Oder. Herr Wolwiber und ich, wir finden es immer interessant, den Zivilrichtern etwas vom Steuerrecht zu erklären. Also in unserem Brit ist das beispielsweise typischerweise der Bereich der Steuerberaterhaftung, wo Mandantinnen und Mandanten von Beraterinnen und Beratern meinen, die Berater hätten etwas falsch gemacht, nehmen sie dann zivilrechtlich auf Schadensersatz in Anspruch. Und das ist einer der Beratungsschwerpunkte von Herrn Wollweber und von mir. Wir stehen da immer an der Seite der Beraterinnen und Berater. Und für uns ist es immer eine attraktive Herausforderung, den zivilrechtlich spezialisierten Richterinnen und Richtern das Steuerrecht nahezubringen. Wir haben bestimmt auch inzwischen schon bei den großen Landgerichten Kammern, die sehr steuerrechtlich erfahren sind inzwischen, die auch steuerrechtlich fortgebildet sind. Aber insbesondere bei den kleineren Landgerichten ist das nicht so der Fall. Und da macht es uns jedenfalls immer Spaß, Licht ins Dunkel des Steuerrechts zu bringen. Und jetzt sind Sie auch als Gutachter tätig. Was machen Sie da?
Also ich gebe ehrlich zu, dass ich mich aus der Tätigkeit immer mehr zurückgezogen habe und auch beim Landgericht dann um Entbindung für die Zukunft bitte. Hintergrund ist, dass die Fälle, in denen ich dazukomme, das sind also, wo Kollegen von Mandanten verklagt werden oder wo es, also einen Fall hatten wir, da ging es um insolvenzrechtliche Fragen, ob zum Beispiel der Insolvenzverwalter die Insolvenzlage richtig erkannt hatte. Und das sind natürlich dann Fälle, wo man sagen muss, das ist dann höchst spitzfindig, um das es geht. Und in der Regel muss ich dann, unparteiisch ist man ja als Sachverständiger und soll dann eben auch die steuerrechtlichen Grundlagen finden. Und was ich in diesen Verfahren das tatsächlich für mich persönlich anstrengendste empfinde, ist, dass ich als Gutachter ja nie über das hinausgehen darf, was der Kläger beantragt hat oder als Sachverhalt vorgetragen hat. Und das macht die Sache, sage ich mal, für einen Gutachter unheimlich schwierig, weil er vielleicht Sachen sogar erkennen und anregen wollen würde, aber nicht darf. Also das ist so für mich in diesem Zusammenhang so emotional das Schwierigste gewesen. Weshalb ich sage, ich möchte es auf Dauer nicht machen. Das war ein Appendix aus meiner Kammertätigkeit. Und tatsächlich so sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, es gibt nie einen Sieger in diesen Verfahren. Also es gibt am Schluss zwar einen, der vielleicht in dem Verfahren gewinnt, aber einen Sieger gibt es nie, weil der Anlass ist ja immer ein trauriger Anlass. Es ist entweder wirft jemand einem einen Fehler vor, dass es wirklich einer passiert. Aber auf jeden Fall ist jemand Geld gekostet, wo er das Gefühl hat, das hätte er nicht bezahlen müssen.
Die emotionalen Schwierigkeiten, wenn ich es mal so nenne, die Sie dann gehabt haben, die resultieren natürlich daraus, dass in Ihnen ein Beraterherz schlägt, ne, und nicht das Gutachterherz, sondern da schlägt bei Ihnen oder kommt der Beratercharakter ganz einfach durch und sich dann eben auf das zu beschränken, was man gefragt wird seitens des Gerichts, das kann ich nachvollziehen, das ist dann nicht ganz so einfach. Es ist ja sowieso interessant, zivilprozessual ist es natürlich so, dass die Richterinnen und Richter an den Landgerichten dem deutschen Recht verpflichtet sind und deutsches Recht anwenden müssen. Und da gibt es rechtlich betrachtet, nach der reinen Lehre, überhaupt keinen Anlass, in einem Zivilprozess einen steuerrechtlichen Gutachter auf den Weg zu schicken. Denn es ist Aufgabe der Richterinnen und Richter der Zivilkammern, das deutsche Recht anzuwenden, und noch gehört Steuerrecht zum deutschen Recht. Das ist immer etwas, was ich dann ganz gerne vortrage. Ich bin auch schon mal damit durchgekommen beim Landgericht München vor langer, langer Zeit. Da sind drei Berichterstatter an dem Fall verzweifelt und ich habe gesagt, ja, wenn das hier keiner versteht beim Landgericht, dann scheint doch die Klage unbegründet zu sein, wenn der Kläger nicht erklären kann, worum es geht. Und dann wurde die Klage auch abgewiesen und dann wurde berechtigterweise, muss ich zugeben, von der Gegenseite Berufung eingelegt. Dann rief mich ein OLG-Richter an und sagte, Herr Binwies, ja, im ersten Instanz sind Sie damit durchgekommen, bei mir kommen Sie damit nicht durch. Ich verstehe überhaupt nichts davon, was Sie da schreiben und was die Gegenseite schreibt, aber ich arbeite mich ein. Das kann 3 Monate dauern, kann 6 Monate dauern, kann auch 12 Monate dauern. Die Zeit haben Sie, um sich zu einigen. Und ich habe mich dann auch geeinigt. Naja, aber das ist ein Kuriosum. Das Steuerrecht liegt natürlich abseits der normalen Juristenausbildung. Das ist ganz einfach so. Aber es ist ein Kuriosum, es ist Teil des deutschen Rechts und gleichwohl werden in einem Zivilprozess dann Gutachter auf den Weg geschickt, um das deutsche Recht, in dem Fall dann das Steuerrecht, dem Gericht klarzumachen. Aber das ist hier nur letztlich eine Anmerkung am Rande. Vielleicht ein kurzer Ausblick, wie wird sich Krypto und die Beratung in Krypto künftig entwickeln? Auch unter Berücksichtigung von KI-Tools, die Sie ja eben schon erwähnt haben.
Also das Erste ist, ich freue mich darauf, dass es demnächst ein Kryptobilanzierungstool geben wird. Also ich arbeite mit anderen Kollegen an einem Framework, dass wir also auch alles, was, sage ich mal, das Thema Bilanzierung von Krypto, GOBD, GDPDU und all die Fragen, die wir sonst nicht lösen können, dass wir das endlich lösen können. Da arbeiten wir mit einem Partner zusammen und sind zuversichtlich, dass das zum Ende des Jahres kommt. Das Zweite ist, dass dadurch, dass die Kryptomärkte so volatil sind, mache ich mir keine Sorgen um unsere Zukunft. Ich glaube, dass wir sehr gut durch die Aufs und Abs des Kryptomarktes, sag ich mal, an Mandaten gewinnen werden. Es wird weiter zunehmen, weil es gibt sehr schöne Steuersparmodelle, die man als Privatanleger hodeln, der ein Unternehmen hat. Also wenn ich meine Kryptowerte an Unternehmen verkaufe zum Alltime High und die dann wieder sinken, entstehen Steuersparnispotenziale, die kann man gut nutzen. Wir haben tatsächlich sehr viele Fälle von Wegzugsbesteuerung. Also ich würde sagen, Krypto ist und bleibt die Königsklasse des Steuerrechts. Und jeder Steuerberater, der daran denkt, dass eins der Top 10 Assets dieser Welt etwas ist, worüber wir gerade reden, sollte sich halt fragen, ob er sich wirklich leisten kann, das auf Dauer zu ignorieren bei seinen Mandanten. Weil ein Satz muss ich sagen an alle Berater, die denken, sie haben keine Mandanten mit Krypto. Ich will es jetzt nicht böse sagen, aber meistens weiß ich es dann doch besser, weil wir vielleicht die Mandanten dieser Kollegen dann schon betreuen oder sie, weil die erstmal mit uns reden, sagen, mein Berater hat eh keine Ahnung. Ich finde immer, das ist ganz blöd, wenn man nach 20 Jahren Berater tolle Beraterschaft hat und der Mandant hat ein bisschen Kryptowährung und dann sagt er, na, da hat er keine Ahnung, da will ich den nicht mit stören. Also es ist irgendwie so, dann lieber kooperativ zusammenarbeiten, die Fälle aktiv ansprechen. Und ich sage, das Schlimmste ist immer, wenn Steuerberater ein Ledger oder eine Bitbox in der Bilanz als GWG bucht und gar nicht merkt, dass er einen Kryptokunden vor sich hat, weil er wirklich keine Ahnung hat, was da gerade passiert.
Einer unserer Leitsprüche in der Kanzlei ist ja, so heißt ja auch der Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht. Ein anderer ist Steuerrecht so bunt wie das Leben. Und das trifft ja wie die Faust aufs Auge auf Krypto zu. Und genau wie bei Ihnen haben wir ja auch einen breiten Bereich für Krypto. Ob da nun die OnlyFans-Darsteller über Krypto bezahlt werden oder die Söhne eines Mittelständlers eben in Rumänien eine Mining-Farm gründen oder dass beispielsweise für den Vater einfach sozusagen treuhänderisch Geld entgegengenommen wird, um dann auf dem eigenen Wallet eben zu handeln. Das sind so ganz kleine Beispiele. Fakt ist jedenfalls, dass das eben seit einigen Jahren auch in der ganz normalen Welt unserer normalen Mandanten angekommen ist. Des guten Mittelständlers, des Freiberuflers, des gut verdienenden Arbeitnehmers. Und ich glaube, dass sich niemand, der ernsthaft Steuerberatung betreibt, sich dauerhaft dieses Themas verwehren kann. Und das Schöne daran ist ja auch, man muss es einmal technisch verstehen und dann gibt es aber auch ein gewisses Rüstzeug, was man, ich möchte nicht sagen überstülpen kann, aber was doch eben ganz gut passt, wenn man die Sachen sozusagen ordentlich zu Ende denkt. Ja, lieber Herr Steger, das war wieder ganz interessant, Sie hier in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Ganz herzliche Grüße an Sie. Und vielen Dank, lieber Herr Steger, dass Sie dabei waren.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.